Ja, vielen Dank für diesen Einstieg zur Predigt. Mein Name ist Karl-Heinz Rudishauser und ich habe mir für diesen Gottesdienst dieses Lied gewünscht. Ich werde nachher noch etwas dazu sagen. Einmal im Jahr, so wenn das Statistische Bundesamt so alle Statistiken durch hat, dann kommt noch eine nachgereicht mit den Namen der beliebtesten Kindernamen. Mädchen, Jungen, wie ist das Ranking? Welche sind so die beliebtesten Namen von Eltern, die sie ihren Kindern nach der Geburt gegeben haben? Und ich habe euch auch einmal ein paar Namen mitgebracht und bin gespannt, ob ihr mit diesen etwas anfangen könnt. Salomo, Tobias, Tobit, Judith, ich meine jetzt nicht Judith Kohlmann, Baruch, wem sagen diese Namen etwas? Bitte? Apokryphen. Genau, da gibt es dann noch ganz wilde Namen, Makkabäer und Jesus Sirach. Diese Apokryphen, da habe ich mir gedacht, mache ich eine kleine Bibelkunde, die sind eigentlich für die meisten von uns völlig unbekannt. Hinter den Namen, die ich jetzt genannt hatte, da verstecken sich biblische Bücher in diesen sogenannten Apokryphen, die hat man einfach mit diesem Begriff zusammengefasst. Das sind biblische Bücher, die vor langer Zeit einmal biblische Autorität besessen haben. Die hatten quasi zum biblischen Kanon dazugehört, aber in der langen Zeit der Entstehung des biblischen Kanons, und das ist für mich immer wieder sehr beeindruckend und bewegend, dass die Bibel nicht einfach so vom Himmel gefallen ist, sondern dass da Menschen über Jahrhunderte gerungen haben, dieses Buch mit den ganz unterschiedlichen Büchern zusammenzustellen. Das gilt sowohl für das Alte wie auch für das Neue Testament. Diese Schriften, sie wurden auch als Spätschriften des Alten Testaments bezeichnet und sie gehörten zur griechischen Übersetzung des Alten Testaments, so zum Beispiel auch das Buch Jesus Sirach, Jesus der Sohn des Sirach. In der römisch-katholischen Tradition und in der orthodoxen sind sie weit geläufiger wie bei uns. Bei uns wird man mit ihnen konfrontiert, wenn man eine entsprechende Bibelübersetzung hat, so eine wie diese, die Jubiläumsausgabe der Lutherbibel, die hat diese Apokryphen, diese Spätschriften automatisch mit aufgenommen. In vielen anderen Übersetzungen sind sie nicht enthalten. Das Buch Jesus Sirach, das wurde in der Zeit um 180 bis 175 vor Christus geschrieben. Als sicher gilt der Verfasser, er stellt sich in dem Buch an einer Stelle selbst vor, eben dieser Jesus Sirach. Und er war wohl, das nimmt man ein jüdischer Lehrer und er lebte in Jerusalem. Und dort, nimmt man an, hat er vermutlich dieses Buch auch geschrieben. Es ist eine Sammlung von weisheitlichen Sprichwörtern, mit denen der Autor im ersten Teil seinem, und da nimmt man an, dass es ein junger Mann war, diesen Mann zu einem gottesfürchtigen und Gott wohlgefälligen Leben ermahnt. Da findet man Aussagen wie zum Beispiel, der Anfang der Weisheit ist es, den Herrn zu fürchten. Oder, berate dich nicht mit einem Ängstlichen über den Krieg oder mit einem Kaufmann über die Ware oder mit einem Käufer über den Preis und berate dich auch nicht mit einem Missgünstigen über Dankbarkeit oder mit einem Unbarmherzigen über Barmherzigkeit und berate dich auch nicht mit einem Faulen über die Arbeit. Das sind doch, wie wir heute sagen, ganz coole und zutreffende Aussagen. Die können wir heute noch genauso anwenden, ausbauen, übertragen. Und so hat man dieses Buch Jesu Sirach, ähnlich wie das Buch Hiob, die Psalmen, die Sprüche oder den Prediger, zur Weisheitsliteratur zugeordnet. Warum erzähle ich das alles? Heute ist der 10. Sonntag nach Trinitatis. Und dieser Sonntag ist in der Perikopenordnung auch als Israel-Sonntag überschrieben. Als ein Sonntag, den man ganz bewusst dem Volk Israel, dem Andenken, dem Volk Israel widmen will. Und demzufolge sind auch die Predigttexte entsprechend ausgewählt. Meist Texte aus dem Alten Testament, die die besondere Rolle, die Bedeutung des Volkes Israel hervorheben. Und als ich mich für diesen Sonntag vorbereitet habe und geschaut habe, was als Predigttext vorgeschlagen wird, da war ich doch sehr erstaunt. Denn zum normalen Predigttext wurde in den Losungen oder im Losungsbuch ein alternativer Text vorgeschlagen, eben aus Jesus Sirach. Und da lese ich euch aus dem Kapitel 36 einige Verse und möchte euch mit hineinnehmen in die Gedanken, in die Überlegungen, die mir in diesem Zusammenhang gekommen sind. Da schreibt Jesus Sirach ab Vers 13, versammle alle Stämme Jakobs, gib ihnen ihr Erbe wie am Anfang. Erbarme dich über dein Volk, Herr, das deinen Namen trägt und über Israel, das du als Erstgeborenen eingesetzt hast. Erbarme dich über die Stadt deines Heiligtums, über Jerusalem, den Ort, an dem du Ruhe findest. Erfülle Zion mit deinen Ruhmestaten und den Tempel mit deiner Herrlichkeit. Gib denen ein Zeugnis von dir, die von Anfang an deine Verheißungen, die von Anfang an deine Geschöpfe gewesen sind, und erneuere die Verheißungen, die in deinem Namen verkündet sind. Lohne es denen, die auf dich warten. Und deine Propheten sollen sich als glaubwürdig erweisen. Erhöre, Herr, das Gebet deiner Diener, da du Wohlgefallen an deinem Volk hast, damit alle, die auf Erden wohnen, erkennen, dass du der Herr bist, der Gott der Ewigkeiten. In der Begegnung mit diesen Versen, die nicht alltäglich sind, weil sie aus einem Buch sind, das wir nicht alltäglich lesen. Da habe ich einmal mehr eine Entdeckung gemacht. Und in der Folge dieser Entdeckung bin ich auf Spurensuche gegangen. Zum Ersten möchte ich euch hineinnehmen in meine Entdeckung, die Haltung und der Umgang mit Verheißungen. Gib ihnen ihr Erbe wie am Anfang. Jesus Sirach erinnert Gott an Verheißungen, die er schon früher gegeben hat. Und durch die gesamte Geschichte des Volkes Israel, da besinnt er sich immer wieder darauf, was Gott diesem Volk zugesagt hat. Aber es bleibt nicht nur bei dem Erinnern an Verheißungen Gottes, sondern es findet sich auch immer wieder ein Erinnern daran, dass Gott an diesem Volk auch gehandelt hat. In der vielhundertjährigen Geschichte dieses Volkes hat es immer wieder erfahren, wie Gott seine Verheißungen wahrgemacht und an seinem Volk erfüllt hat. Diese Verheißungen, sie waren meist dem ganzen Volk gegeben als Heilszusagen. Aber es finden sich auch immer wieder Verheißungen, die einzelnen Menschen persönlich und für ganz und in ganz bestimmten Situationen und für Aufgaben gegeben wurden. Diese gezielte und diese bewusste Erinnerung Gott an seine einmal gegebenen Verheißungen, das ist mir aufgefallen. Und warum? Weil ich persönlich selten so fordernd vor Gott trete. Und das eigentlich ganz selten, um nicht zu sagen nie, und dann habe ich nochmal nachgedacht, ich kann mich in meinem Leben nur an ein einziges Mal erinnern, wo ich so fordernd vor Gott hingetreten bin und ihn an eine seiner Verheißungen erinnert habe. Ansonsten bin ich da eher zurückhaltend. Ich weiß wohl um die Verheißungen. Diejenigen, die ich persönlich und ganz individuell nehmen darf, aber auch um die, die uns als Christen, als Gemeinde Gottes, die letztlich allen Menschen gegeben sind, darum weiß ich sehr wohl. Aber ich weiß nicht, wann und ob ich überhaupt jemals und bewusst gezielt so auf seine Verheißungen angesprochen und sie eingefordert habe. Interessant fand ich noch, dass es im Alten Testament eigentlich kein Wort für Verheißungen gibt. Und trotzdem weiß man und wissen die Menschen des Alten Testaments um den Sachverhalt der Verheißungen, was eine Verheißung ist. Das wusste man wohl, das hat man mit anderen Begriffen ausgedrückt, umschrieben, man wusste, um was es geht. Und so wusste Israel auch um das Spannungsfeld von Verheißung und Erfüllung. Und nicht die Gesetzeserfüllung bringt uns in den Genuss der Verheißung, sondern Gottes Gnade. Und die größte Verheißung, die das Alte Testament gegeben hat, die ist Gott selbst. Ein Gott, der sich den Menschen zuwendet. Ein Gott, der sich ihnen zu erkennen gibt. Ein Gott, der Gemeinschaft mit ihnen haben und pflegen möchte. Und wenn das Volk Israel Gott mit seinen Verheißungen konfrontiert, dann erinnert es daran, dass Gott sich erneut hineingibt in diese Gemeinschaft. Hineingibt in die Gemeinschaft mit seinem Volk, dass er seinen Bund erneuert und ihn immer wieder wahrmacht. Zum Zeugnis für alle Menschen und alle Völker. Israel pflegte einen aktiven Umgang mit Gottes Verheißungen. Und wie ist es bei mir? Wie ist es bei euch mit dem Umgang mit Verheißungen? Was hat es auf sich mit Verheißung? Eine Spurensuche in zwei Teilen. Der Spurensuche, erster Teil, Dimensionen von Verheißungen. Zunächst sind da die, ich nenne es einmal so, diese globalen Verheißungen. Sie gelten zunächst dem Volk Israel als Ganzes und auch in ganz spezieller Weise. Und in der Folge heute allen Christen. An diese Verheißungen, die dem Volk als Ganzes gegeben sind, da erinnert sich Jesus Sirach und erinnert letztendlich Gott daran. Versammle alle Stämme Jakobs und gib ihnen ihr Erbe wie am Anfang. Und wenn man sich vorstellt, dass etwa in der Zeit, als Sirach sein Buch geschrieben hat, da befand sich Israel unter syrischer Herrschaft. Der Gottesdienst, der war verboten und im Tempel wurden heidnische Opfer gebracht. Und in dieser Situation, in dieser Gegebenheit, da erinnert Jesus Sirach Gott an seine einst gegebene Verheißung, sein Volk zu sammeln, es letztlich wieder groß und bedeutsam zu machen. Er erinnert Gott daran, sich seinem Volk wieder zuzuwenden und die Gemeinschaft mit ihm zu suchen und in diese Gemeinschaft einzutreten. Diese Gemeinschaft neu zu beleben. Das Volk Israel lebte und lebt für mich in beeindruckender Weise von diesen Heilsverheißungen, die ihm von Gott gegeben sind. Höre, Israel, höre, Israel, ist ein zentraler Ausdruck der Gewissheit von der Gegenwart des erwählenden Gottes in den schwierigsten Lebenslagen. Mit diesem Höre Israel erinnert sich das Volk immer wieder an diese ihm gegebenen Verheißungen. Und mit diesem Höre Israel und den dahinter steckenden Verheißungen sind unzählige Juden in die Gaskammern der Nazis gegangen. Und auch wir als nachösterliche Gemeinde, wir leben letztlich von dieser Gegenwart, von diesem Höre auf Gottes Verheißungen und sind uns diesen gewiss. Als christliche Gemeinde oder Gemeinden leben wir von der Verheißung, dass Gott seine Gemeinde baut. Dass Gott Wachstum schenkt nach innen und außen. Und wo Evangelium ausgestreut wird, da wird es nicht nur, aber auch Wurzeln schlagen. Die Frage, die sich mir stellt, in welcher Haltung verbringen wir die Zeit bis dahin, bis die Saat aufgeht, bis etwas zum Keimen kommt? Warten wir nur ab oder hoffen wir, erwarten wir? Das gilt für mein persönliches Leben, aber auch für das Leben als Gemeinde. Und beim Thema Verheißung, da gibt es für mich noch eine zweite, eine individuelle, eine persönliche Dimension. Verheißung, die einer ganz bestimmten Person und meist in einer ganz bestimmten Situation zu- oder hineingesprochen ist. Und diese Dimension, die berührt mein persönliches Leben, meinen persönlichen Glauben. Sie berührt unsere Spiritualität und unser geistliches Leben. Ich denke, das kennen wir alle, dass wir ein Bibelwort als persönlichen Zuspruch nehmen und daraus Hilfe empfangen. Und hier scheint mir wichtig, dass ich dabei nicht alleine bleibe, sondern mich einbinde in die Gemeinschaft mit anderen Christen, mich einbinde und einbinden lasse in die Gemeinschaft. Denn zu schnell verfalle ich in das Schema von Ursache und Wirkung, von Verheißung und Erfüllung. Aber es geht nicht um Ursache und Wirkung, sondern um Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott und nicht Vertrauen auf Gott und nicht auf diesen Zusammenhang, auf diesen Mechanismus von Verheißung und Erfüllung. Wenn ich vertraue, dann geht es nicht um das Ergebnis der Verheißung, sondern darum, dass ich Gott vertraue als Geber und erfülle der Verheißung. Und die Spurensuche Teil 2, das Spannungsfeld von Verheißung. Wenn ich mich auf Verheißungen einlasse, dann erzeugt das vielfach Spannungen, ausgelöst eben durch diese Erwartung von Verheißung und Erfüllung. Die Spannung entsteht aus diesem Denkmuster und sie umfasst einen unmittelbaren Zusammenhang, weil wir das so eng zueinander sehen. Aber das ist nicht immer so. Oft klafft es weit auseinander. Wenn wir in Lebenssituationen stecken, in der wir vermeintlich meinen, dass Gott seine Verheißung nicht erfüllt, dann erzeugt das Spannungen und wir sehen darin ein Problem. Und was machen wir, wenn wir ein Problem haben? Wir versuchen, es zu lösen. Und so suchen wir nach Gründen oder zumindest nach guten Argumenten, warum sich die Verheißung denn nicht erfüllt. Dabei führen wir dann allerlei an, warum es so ist und warum es so gekommen ist, dass sich die Verheißung nicht erfüllt. Charles Andrew Stanley, ein Pastor in der Nähe von Atlanta, schreibt: Das Eigentümliche an Spannungen ist, dass sich diese vielfach nicht auflösen lassen, sie nicht aufzulösen sind. Bei Spannungen geht es nicht darum, sie zu lösen, sondern sie zu regeln. Denn nicht immer ist es so, dass das eine wahr und das andere unwahr ist. Und das gilt auch für geistliche Spannungen. Die Herausforderung ist nicht, die Spannung aufzulösen, sondern geistliche Spannungen auszuhalten. Jesus bittet seinen Vater nicht, dass er die Jünger aus der Welt wegnimmt, sondern dass er sie in der Welt bewahrt. Und das heißt für mich, diese Spannung auszuhalten. Und wie könnte das gehen? Indem wir kein Hüben und Drüben schaffen. Es geht nicht darum, Gott und seine Verheißungen auf die eine Seite zu stellen und mich mit meiner Situation und der nicht erfüllten Verheißung auf die andere. Es geht darum, dass ich Gott hineinhole, ihn mit einbeziehe in mein Unverständnis, in meine Ratlosigkeit. Und so wie das Volk Israel daran festhält, dass Gott zu seinen Verheißungen steht, sie wahr sind, trotz aller meiner Lebenssituationen und wenn ich vieles ganz anders erlebe. Insbesondere im Bereich der persönlich genommenen Verheißungen entstehen diese Spannungsfelder. Daher erscheint mir wichtig, dass wir eingebunden sind in eine tragfähige Gemeinschaft. Wenn ich biblische Aussagen auf meine persönliche Situation beziehe, ist die geistliche Reflexion und das Mitgehen anderer Christen besonders wichtig und hilfreich. Dietrich Bonhoeffer hat in diesem Zusammenhang einmal davon gesprochen, dass der Christus im Bruder stärker ist als der Christus in mir. Ich schließe und komme auf dieses Lied zum Übergang auf die Predigt. In dir ist Freude in allem Leide. Ich mag diesen Choral sehr, weil er mir dieses Spannungsfeld aufzeigt von Freude und Leid und beides nebeneinander stehen lässt. Freude und Leid geborgen in der Gewissheit, du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren. Mein Leben bleibt von Leid und leidvollen Erfahrungen nicht verschont. Wir werden nicht aus dieser Welt hinausgebeamt. Und zu diesem Bewahrtsein gehört für mich ganz entscheidend, dass ich mir immer wieder bewusst mache, wem ich gehöre, an wem ich mich festgemacht habe, an Jesus Christus, an dem menschgewordenen Gottessohn. Gott ist Mensch. Gott ist einer von uns. Gott ist zu einem geworden, der mitreden kann mit den Niederungen des Menschseins, der alles durchgemacht hat, und selbst auch das Sterben und den Tod durchlitten hat. So einer ist Gott. Einer, der sich mit billigen und einfachen Antworten nicht zufrieden gibt. Und das alles, weil er uns bedingungslos liebt, weil er zu seinen Verheißungen steht und weil er mit uns unterwegs sein will. Es ist mir nicht verheißen, dass mir alle Last genommen wird, aber dass ich mit meiner Last zu diesem Jesus, zu diesem Gott kommen darf und dort Ruhe finden werde. Lassen wir uns auf diese Verheißung ein und sind gespannt, was passiert, wenn wir kommen. Amen.